Radio 1.
Podcast ist jetzt unser Thema in dieser halben Stunde. Es gibt ja geradezu einen Run auf Podcast. Ich glaube, es gibt kein Thema, was nicht in irgendeinem Podcast stattfindet. Radio 1 hat sich da auch groß hervorgetan, finde ich, zum Beispiel mit Mein Freund Flo zum Beispiel oder auch diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte. Und jetzt gibt es einen neuen Aufschlag von Radio 1, natürlich nicht nur, sondern ein Podcast, den man in der ARD-Audiothek exklusiv und nur da hören kann. Heißen tut der Grenzgänger die Geschichte des Berlin Sounds oder Berlin Sounds. Genau, und wir hören mal rein.
Berlin. Das ist Bowie. West-Berliner Szene. Avantgarde. Love Parade. Techno. All das, was Berliner Szenestadt so berühmt gemacht hat, habe ich verpasst. Zu spät geboren und zufällig auf der anderen Seite der Mauer. Berlin zieht bis heute mit seinem wilden und kreativen Image Menschen aus der ganzen Welt an. Vor allem aber hat sich diese Geschichte schon vor mehr als 40 Jahren so abgespielt. 1978 landet der junge Engländer Mark Reeder per Anhalter mit nur einem Koffer in West-Berlin.
Ich wollte einfach nur nach Berlin fahren, das anschauen und ein paar Platten kaufen und dann einfach weg.
Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, welche Rolle er in den nächsten Jahren für Berlins Musik-Underground spielen wird.
Genau, und hier sind die beiden. Sophia Wetzke, meine Kollegin, Radio 1 Reporterin und Moderatorin und der Host Mark Rieder. Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr hier seid. Und wir, so schön es ist, einen Podcast zu hören, aber noch schöner ist es, Menschen live vor sich zu haben. Geht's euch gut?
Danke.
Sehr gut. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen gehört. Wie kam denn die Idee zu diesem Podcast, bei dem ich, als ich es gelesen habe, gedacht habe, das ist aber sehr überfällig und warum ist da nicht schon vorher jemand drauf gekommen?
Exakt, das war der Grund. Das ist sehr überfällig. Also tatsächlich war es so bei Marc. Marc ist für mich der Mensch, der immer im Hintergrund so seine Fäden gezogen hat. Der immer bei diesen ganzen legendären Berliner Underground-Musikmomenten mitgemischt hat und da so ein bisschen seine Sachen gemacht hat, aber nie so im Vordergrund stand. Gleichzeitig aber so eine wahnsinnig spannende Biografie hat, die ja auch auf beiden Seiten der Mauer stattgefunden hat. Auch das fand ich so reizvoll, dass wir gesagt haben, wir erzählen diese Geschichte mal, weil sie einfach wirklich waghalsig und wahnwitzig und sehr, sehr besonders ist und sehr berlinig.
Es war Anja Kaspari, sagte, nachdem sie einen Toten-Hosen-Doku gesehen hat, sie meinte zu mir so, wieso hat keine was über dein Leben gemacht? Ich meinte, wieso? Warum soll jemand irgendwas über dein Leben machen?
Es gibt einen Film über dein Leben, so ist es ja nicht.
Wenn man das irgendwie zählt zusammen, alles, was man gemacht hat, dann irgendwie ergibt sich eine Geschichte. Dann. Und dann hat sie dann gesagt, so, vielleicht soll man vielleicht was machen. Ja. Und ich dachte mir, so eine Episode, weißt du, so 45 Minuten erzählen, Podcast, weißt du, ich habe nicht gedacht, dass das irgendwie so 20 Folgen sind.
Ich finde das ja das Schöne am Medium Podcast, dass man sich die Zeit nehmen kann, wirklich persönliche Geschichten mit viel Geduld zu erzählen und so richtig einzutauchen. Die Zeit haben wir im Radio ja oft nicht, aber beim Podcast geht das. Ja, also wir holen die Leute wirklich in so eine Welt rein.
Dazu muss man wissen, dass Marc ein Geschichtenerzähler der ersten Güte ist. Also wenn man ihn irgendwo anpickt, dann erzählt er und erzählt und erzählt. Und die Vorstellung, das in eine Episode zu packen, ist geradezu absurd. Und ich meine, man muss auch sagen, es gibt ja auch einen Film mit dir, über dich, mit dir drin und so, ne? B-Movie, sehr, sehr erfolgreicher Film, sehr, sehr spannender Film, auch mit dieser Zeit. Die erste Folge heißt Per Anhalter, das ist genau die Geschichte, du bist tatsächlich losgefahren. Was war denn die Motivation? Also ich meine, es war England, ziemlich trist, ja, also irgendwie Punkrock, Maggie Thatcher, es war alles grau und dunkel und arm. War das mit eine Motivation und war dann Berlin so ein bisschen, obwohl es ja auch dreckig, dunkel und arm war?
Also ich wollte einfach ein paar Schallplatten kaufen, einfach.
Manchmal ist es so einfach.
So einfach nur nach Berlin gucken, was das ist für eine Stadt. Also in Westdeutschland, dass ich irgendwie so durch Westdeutschland trampt, da konnte mir keiner sagen, irgendwie, was Berlin gut war. Ich war, warum willst du denn da hin? Es war also so mit so, es war keine Vorzeigestadt oder sowas für die Westdeutsche. Und das hat immer mehr diese Anziehungskraft gehabt. Ich war immer neugierig. Und dann, als ich hier gelandet bin, dann wollte ich nicht mehr weg.
Aber war das denn in England? Wie wurde denn in England Berlin wahrgenommen? Also ich meine, es gab ja schon die elektronische Musik, die sehr erfolgreich in England war, also Kraftwerk, Can und so. Also
in meine Kreise war das bekannt. So okay. Also diese ganze Tangerine Dream Zeug durch Virgin Records, so, wo ich gearbeitet habe. Aber die, also Deutschland generell war der Feind immer so, ja, nach wie vor. Und die, die Leute haben eigentlich nur Berlin gesehen als politische Stadt. Nicht, also David Bowie war hier, aber nur die Leute, die einfach David Bowie verfolgt haben, wusste das. So der Otto-Normalverbraucher auf der Straße wusste nichts über Berlin, außer dass es irgendwie Ost und West gibt oder so. Eine Mauer.
Okay. Und wenn man jetzt, also du jetzt sozusagen als Mastermind dahinter oder als Mitmacherin, du hast vorhin in dem Trailer auch gesagt, du warst da nicht dabei, weil zu jung. Wie ist es denn, wenn man dann da so rangeht, ja, in so ein Füllhorn und sich denkt, oh mein Gott, diese ganzen alten Geschichten, und wie sortiert man das und wie bringt man das sozusagen auch auf heutiges Niveau, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ne? Also für Leute, die eben nicht dabei waren und vielleicht auch viele ProtagonistInnen gar nicht kennen.
Für uns war es ganz wichtig, man muss dazu sagen, das bin ja nicht nur ich als Mastermind, sondern wir sind ja wirklich ein großartiges Team gewesen, das das zusammen gemacht hat. Uns war es wichtig, das niedrigschwellig zu erzählen und nicht zu sagen, man muss jetzt schon ganz viel über Musik wissen oder Musikgeschichte oder Musiktheorie. Denn ich finde, man schließt ja viele Leute aus. Grundsätzlich ist es erstmal einfach eine gute Geschichte und man lernt über Marx gute Geschichte als roten Faden, einfach Stadtgeschichte, aber auch Musikgeschichte kennen. Und für mich als Person, die das einfach, weil ich zu spät geboren bin und eben auch auf der anderen Seite der Mauer nicht wirklich mitbekommen hat, war das doppelt spannend, weil man taucht wirklich ein in so eine Welt, und ganz viele von meinen Peers sind Leuten in meiner Altersgruppe, die auch aus der ganzen Welt hier weiter nach Berlin kommen und angezogen werden von diesem Image, so, oh, Berlin is so underground and the clubs and bla bla bla, aber gar nicht so richtig wissen, und das ist tatsächlich immer noch so. Ich habe mich mal so ein bisschen umgehört, auch in meinem Freundinnenkreis, und alle sagen so, ja, das hat diesen Ruf, aber wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, warum. Und wer sind denn die Leute, die dahinter stecken und die das in dieser kurzen Zeit, vor allem auch in den 80ern, von Anfang wirklich so bis Mitte der 80er geprägt haben? Wer war das eigentlich? Das wollten wir zeigen.
Ja, jetzt muss man zu Marc natürlich noch dazu sagen, dass du also ja nicht nur ganz in den Anfängen dabei warst, sondern wenn wir jetzt von Techno reden, ne, also auch Mastermind for Success, sage ich nur, MFS.
Ich bin der Mastermind.
Ja, oder Mastermind, genau. Also das ein legendäres Label hatte, was sich mit elektronischer Musik so Pioniertaten auch gemacht hat. Kommt das dann auch schon vor, oder bis wann geht diese Podcast-Geschichte im
bis
Moment?
Bis ins Hier und Jetzt. Auch okay. Mastermind for Success wird eine Rolle spielen. Unter anderem auch eine Plattenproduktion in der DDR. Die letzte für die Amiga, sehr wahrscheinlich, die Marc auch noch betreut hat. Super spannende Geschichte, war mir auch nicht klar. Und tatsächlich gehen wir wirklich bis in die 90er, und wir schauen natürlich auch immer mit dem Blick und mit der Brille des Heute. Es bringt uns ja nichts, immer nur zurückzugucken und zu sagen, damals war das alles super und legendär. Wir gucken natürlich auch ins Heute. Wie kreativ ist die Stadt heute noch? Sie hat sich ja verändert, ne? Und die kreativen Freiräume, das günstige Leben, was man mal hatte in Berlin, ist ja auch nicht mehr so. Natürlich schauen wir uns das auch an.
Das stimmt natürlich. Ich würde sagen, wir hören mal ein bisschen Musik, und zwar die Unbekannten.
Oh,
Marks erste Band.
Dankeschön.
Radio War.
Ich quäle mich hier.
Natürlich. Die Unbekannten, der erste Band von Marc Rieder, Radio War. Da hören wir den Radio War.
Das war meine erste Berliner Band.
Ah, okay.
Ich hatte zwei Bands vorher. Eine hieß Joe Stalin's Red Star Radio Band, und danach hießen wir The Frantic Elevators.
Okay.
Ja, das war meine erste Berliner Band.
Okay, hast du da gesungen?
Nein, das hat mein Kompagnon Alistair Gray gesungen.
Okay. Tolles Stück.
Finde ich
kommt auch
der
vor,
Basslauf.
Oder? Der Basslauf, super. Genau.
Der kommt in der ersten Folge sehr prominent vor, an einer Stelle, in der es um einen sogenannten Zahlensender geht. Hatte ich auch noch nie gehört.
Zahlensender?
Ja, DDR-Radio, und das. Da wurde an die DDR-Geheimagenten über Zahlen, also wirklich so kryptische Zahlenfolgen, nachts übers Radio wurden geheime Codes versendet. Das erzählt Marc auch sehr schön in der ersten
Episode. Das ist immer am Ende, wenn man so an der Skala vom Radio ging, ist man so auf einer Ende und auf die andere war das 21, 25.
Ja, eine Stimme sagt einfach nur Zahlen durch. Und das waren geheime Codes an Agenten.
Mein Gott, James Bond.
Völlig verrückt. Ja, wirklich.
Stichwort DDR, was ja bei Marc sehr interessant ist, und ich tatsächlich bei sonst niemanden so kenne, diese Geschichte, dass jemand zu sehr früher Zeit schon immer rübergefahren ist, in Anführungsstrichen, sich nicht hat abschrecken lassen, Sachen geschmuggelt hat, Konzerte drüben veranstaltet hat. Du hast es erwähnt, den Toten-Hose-Film. Die Toten Hosen haben drüben gespielt, maßgeblich daran beteiligt warst du. Erzähl mal so ganz kurz, wie man sich das vorstellen kann, also für Leute, die da damals nicht dabei waren. Also ich meine, man konnte natürlich normal rüberfahren, vor allen Dingen als Westberliner konnte man das, aber alles andere war schon ein bisschen schwierig und man musste um 12 Uhr wieder zurück sein.
Ja, musste man. Für mich als Engländer war das ein bisschen einfacher als ein Berliner, weil ein Berliner musste 3 Tage vorher sich anmelden, wo er hin will und mit wem er treffen wollte. Und ich konnte als Brite einfach mit meinem Pass irgendwie so für ein Tagesvisum einfach rübergehen. Und erstmal am Anfang kannte ich natürlich keinen Mensch, natürlich, ja? Aber so, man hat immer dieses Gefühl gehabt, ich bin ein Feind für diese Leute und ich komme in ihr Land und ich muss immer aufpassen. So, weil man wusste nicht, wer auf mich lauert oder so. Aber danach habe ich irgendwelche Leute kennengelernt, so Freunde. Und dadurch dann begann ein ganz anderes Abenteuer im Osten. So, weil ich konnte einen Einblick in deren Leben sehen und versucht, irgendwie so deren Leben, deren Wünsche in irgendeiner Art und Weise ein bisschen so näher zu kommen, sodass sie sich irgendwie so ihre Träume erfüllt wird. Weil ich wusste, dass sie konnten nicht zu Konzerte kommen, nach West-Berlin. Aber was ist, wenn die Bands nach Ost-Berlin kämen?
Okay. Naja, nun bist du ja auch ein neugieriger Mensch, ne? Also das ist ja auch eine große Voraussetzung dafür, ja, dass man auf Leute zugeht und gerade wenn man sich so ein bisschen fremd fühlt, dann sagt, okay, ich überwinde das jetzt und gehe da rein. Es gibt eine weitere Folge und das haben wir vorhin gesprochen und es gab natürlich kein Telefon, ne? Also ich meine, es gab schon ein Telefon, ja, aber es gab keine Handys und gar nichts, muss man sich ja auch vorstellen.
Ein Mensch in Ost-Berlin konnte nicht einfach gleich nach West-Berlin telefonieren, der musste sich erstmal anmelden, sodass die Stasi natürlich das Gespräch schön protokollieren könnten und so. Und natürlich, mein Telefon wurde die ganze Zeit irgendwie abgehört. Und da musste man das alles in Kauf nehmen. Also das ist irgendwie so, dass die Leute, jedes Gespräch, jeder Brief wurde kontrolliert. Man durfte nicht so einfach in den Osten, West telefonieren und so. Ich konnte aus West-Berlin ganz einfach nach Ost-Berlin telefonieren. Aber dann haben sie dann natürlich alles abgehört, natürlich, klar.
Hast du auch in Codes gesprochen, 22, 21, 53. Es gibt verschiedene Folgen. Es sind insgesamt 13 plus 5 B-Seiten. Das gefällt mir besonders gut. Muss noch so ein bisschen tiefer reingehen.
Ja, so also für die Nerds haben wir gedacht, ne?
Genau.
Ein bisschen weiterführendes Material.
Und es gibt jede Menge prominente Gäste auch, Campino zum Beispiel, Bernard Sumner von New Order, aber, und das finde ich auch ganz wichtig, man darf die Damen natürlich nicht vergessen, also es gibt eine ganze Folge über die sehr wichtige Rolle, die Musikerinnen gespielt haben, also Gudrun Gut, Bettina Köster, Elisabeth Recker auch dabei, Monogam Records, auch ja, ja, ganz wichtig, wichtige
ganz
Figur.
Nicht ganz wichtig. Absolut wichtig.
Absolut wichtig.
Und auch das war für mich so ein Aha-Moment. Ich kannte Gudrun Gut, ich kannte Bettina Köster und ich kannte Malaria. Aber mir war zum Beispiel Elisabeth Recker als die Gründerin des ersten wirklich Indie-Labels der Berliner Avantgarde-Szene absolut kein Begriff. Und ich dachte, das ist doch krass. Warum wissen wir das nicht? Genau die Geschichte müssen wir doch jetzt mal erzählen. Weil das waren ganz maßgeblich, gerade auch in diesem kleinen Westberliner Underground, echt die Frauen. Auch die Mania D. Malaria-Frauen um Gudrun und Bettina, die absolut ihr Ding gemacht haben. Ihnen es auch komplett egal war, was die Regeln von Rock'n'Roll oder von Pop sind. Ja. Und das finde ich aus heutiger Sicht so beeindruckend, dass wir auch gesagt haben, das müssen wir unbedingt erzählen.
Alle diese Momente, so kann man sagen, sind alle von ganz wichtigen Frauen dargestellt. Ja, also in irgendeiner Art und Weise, ob das Vivian Westwood war mit Punkrock oder mit Monika Döring
und
Elisabeth Recke mit ihrer Label.
Danielle de Picciotto, Love
Genau, Great. Danielle. Irgendwie so, und die, meine Freundinnen in Ost-Berlin, die eigentlich mir dieses Konzert mit den Toten Hosen ermöglicht hatten, es war alles immer die Frauen. Ja. Die Frauen. Es sind nicht die Männer. Ja.
Und jetzt werden sie endlich mal richtig ordentlich gewürdigt. Elisabeth Recker hat damals geheiratet, und um Kredit zu kriegen, damit sie die ersten Platten gemacht hat. Ne? Also ich meine, das nenne ich mal Engagement. Also
es war beeindruckend für mich, irgendwie so diese Person kennenzulernen. Und sie erzählt mir das als erstes. Ne? So, ja, wir haben einen Kredit irgendwie so wir haben geheiratet, um diese Kredit zu bekommen. Haben
um dieses Label zu gründen.
Um eine Platten zu pressen. Ich dachte, wow, geil.
Was ist denn, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, was ist denn so die skurrilste Geschichte aus diesem riesigen langen Lauf, die Sophia dir jetzt so einfällt? Wenn dir keine einfällt, ist auch nicht schlimm. Oder mag dir so das, was euch selber nochmal überrascht?
Ein. Wir reden ja die ganze Zeit über die Handelsroute von Marc nach Ost-Berlin mit Kassetten und Fotos und Klamotten und ganze Bands, die er geschmuggelt hat. Aber die Handelsroute ging ja auch in die andere Richtung. Er hat eine DDR-Band auf einer Straßenkreuzung aufgegabelt, die noch nicht einen Song aufgenommen hatte und hat die ins britische Fernsehen gebracht. Das war so eine Geschichte, wo ich dachte, das ist völlig verrückt.
Das war richtig so Katz und Maus Spiel, ja, so mit den Behörden in der DDR irgendwie so zu delegieren, irgendwie im Versuch in einer Band irgendwie die keine Einstufung in der DDR hatten und so, die ein spezielles Fernsehen zu bringen, eine Band, die eigentlich gar nicht existierte. Und dann auf der anderen Seite, ich kannte die Band. So, ich habe die Band auf die Straße getroffen und gesagt, wollt ihr in britisches Fernsehen kommen? Und dann, die waren total baff. Wie geht denn das denn, bitteschön? So. Ich hätte sie ja gleich erzählen können, wir gehen gleich nach Mars oder so.
Das haben die DDR-Behörden so, natürlich mitbekommen und haben gedacht, Typen, wir müssen jetzt schneller sein.
Uns erzählen ihr so von der Geschichte. Und dann habe ich irgendwie so, immer wenn die Behörde gesagt haben, mich Fragen gestellt haben, habe ich die Band gesagt, jetzt muss jetzt so FDJ gehen und so und so. Und irgendwann haben wir die ins Fernsehen gekriegt. So. Das war eine ziemliche Akt.
Also man kann es hören bei diesem kurzen Ausschnitt hier in unserem Interview, dass das, glaube ich, sehr, sehr spannend wird und eine sehr interessante Geschichte. Bei Marks Geschichte ging er dann noch weiter. Wir haben es ganz kurz angesprochen, das MFS. Du saßt dann ja sozusagen, apropos Stasi, in der Stasi-Zentrale, wo Amiga dann auch saß und hast da ein Label aufgemacht. Und das hieß genauso wie das Ministerium für Staatssicherheit, nur ein bisschen anders, aber MFS. Also mutig. Ja. Oder wild, je nachdem.
Ich habe diese Amiga-Leute, als sie eigentlich ihr Label Amiga aufgelöst hatten, dann, wir haben das umgenannt in Song. Ja. Ich dachte, Mensch, ihr müsst eigentlich Sony heißen mit Z. Ja. Die fanden das gar nicht witzig.
Komisch.
Aber ich fand das irgendwie interessant und ich dachte, so von der Marketing-Perspektive, wenn diese Ost-Berliner Label Sony heißt, wir im Westen haben immer gesagt, die sind die Sonys, ja, so im Osten, dann hätten sie viel mehr Marketing-Power. Dann hat man viel, viel besser mit diesem, Symbol irgendwie umgehen können. Dann dachte ich mir als Rache, dann gründe mein eigenes Label und ich nenne mein Label MFS. So wie die Stasi. Aber ich habe denen nicht erzählt, dass ich das mache. Ich habe gesagt, mein Label heißt Masterminded for Success. Kreiert für Erfolg. Klingt total toll. In einem Wort, ne? Ich wusste, in Osten sprechen sie alle kein Englisch. Die nehmen diese Worte auf, dass ich halt irgendwas erzählen kann. So, klingt gut. Sieht gut aus. Mastermind for Success. Klingt super, ne? So. Und dann, dass ich das erste Poster dann für meine Platten irgendwie aufgestellt habe, ist auch praktisch vor der Tür, steht MFS. Wir sind zurück. Und das habe ich geklebt. Und da kam so ein Typ, der kam von seiner Mittagspause vorbei und er guckt mich, wie ich diese Poster klebe und er guckt das an, so MFS. MFS, was ist das? Ich dachte, das ist mein Label. Mastermind for Success. MFS. Der war total in Horror. Der konnte das gar nicht fassen.
Ich muss dich jetzt unterbrechen, sonst erzählst du uns alle Inhalte der 13 Folgen.
Nicht spoilern, Marc.
Genau, nicht spoilern. Also, es gibt 13 Folgen plus die B-Seiten und kein Ende in Sicht, oder? Das macht ihr noch Jahre, oder?
Wir gucken mal, wie
mein
wir
Leben
noch so
geht
finden.
Weiter.
Genau.
Erstmal das und es gibt ja noch weitere Menschen mit interessanten Biografien in Berlin.
Sophia Wettke, Marc Rieder, Grenzgänger. Ein Danke. Geradezu fantastischer Podcast. Ja. In der ARD,
ich hoffe, dass es euch gefällt.
Mediathek zu hören.
Viel Spaß.
Vielen Dank euch.
Danke.
Und viel Erfolg. Masterminded Dankeschön. For Success.